Liebe Brüder und liebe Schwestern, wir haben heute das Thema Eintracht unter Brüdern. Man kann auch immer gleich sagen Eintracht unter Schwestern oder unter Geschwistern. Und wir lesen dazu Psalm 133. Es ist einer der kürzesten Psalmen, aber es ist jedes Wort Gottes gehaltvoll, egal wie kurz oder lang es ist. Psalm 133. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Ja, Herr, wir danken dir für dieses Wort, für diesen Segen, der verheißen ist auf Eintracht zwischen Brüdern. Herr, segne auch uns, schenke auch uns brüderliche Liebe zu deiner Ehre. Amen. Wer ist eigentlich der Bruder oder die Schwester? Es gibt verschiedene Arten, wie man das Wort auch heute versteht in der Sprache. Zunächst natürlich der leibliche Bruder und die leibliche Schwester. Wenn ich einen Bruder oder eine Schwester haben darf, wie schön, wenn man nicht allein aufwachsen muss. Und wie schön, wenn sich diese Geschwister verstehen, wenn sie nicht miteinander zanken und streiten, wenn sie sich schon als kleine Kinder nicht dauernd die Spielzeuge wegnehmen, sondern miteinander teilen lernen. Da liegt auch schon da ein Segen darauf. Auch heute hat unsere Tochter gebetet, Herr, schenk, dass wir nicht so viel streiten. Wie wunderbar, kurz darauf gab es schon wieder Ärger beim Zähneputzen. Da habe ich gesagt, ihr habt doch gerade so schön gebetet. Herr, schenk, dass wir nicht so viel streiten. Es kann aber auch genauso bei Erwachsenen sein. Aber schön, wenn die Kinder auch schon ein Gewissen bekommen und wenn wir auch als Erwachsene das Gewissen behalten, dass wir in Eintracht und Liebe zusammenleben. Bruder und Schwester, das wird manchmal auch im übertragenen Sinne verwendet für die Volksgenossen oder wie man früher auch schon gesagt hat, ja, in dem Sinne, dass wir eine Einheit sein sollen als Menschen in unserem Dorf, in unserer Stadt, in unserem Land. Und es wird noch weiter gedeutet als die Menschheitsbrüder. Natürlich, ich sehe das, man kann es auch positiv verstehen, dass wir Menschen alle einander lieb haben sollten. Es wird aber auch ideologisch heute oft verstanden, im freimaurerischen Sinn, alle Menschen werden Brüder, wo ein sanfter Flügel weilt, wo man alle Unterschiede beseitigt, die aber doch von Gott da sind. Es gibt Unterschiede und trotzdem sollen wir einander nicht bekämpfen. Allerdings wissen wir auch, dass das menschliche Herz von Natur aus böse ist und dass es deshalb auch immer wieder Kriege und Konflikte geben wird. Und da kommen wir schon zum Schlüssel, wie Brüder eigentlich hier im Wort Gottes gemeint sind. Es gibt auch Stellen, wo es die leiblichen Brüder sind. Wir sehen bei Kain und Abel, ich habe heute noch überlegt, war Kain jetzt auch ein geistlicher oder nur ein leiblicher Bruder von Abel? Er war sicher nur ein leiblicher Bruder, sonst hätte er seinen Bruder Abel nicht erschlagen. Ja. Und es ist Gottes Gnade, dass der Kain nicht sofort getötet wurde durch das Gericht Gottes, sondern dass er ein Kainsmal bekam und unter dem Schutz des Herrn weiter Städte bauen durfte und sich vermehren. Aber er war sicherlich nicht ein Gott gehorsamer und gesegneter Mensch, während Abels Opfer von Gott gnädig angesehen war. Wir denken auch an die Brüder von Josef, die ihn verkauft haben in die Gefangenschaft. Josef, der doch schon früh ein Prophet war, Schau von Gott bekommen hatte über die Zukunft. Und ja, nachher wurden sie doch wohl auch zum Teil seine geistlichen Brüder, als sie sich bekehrt haben, als sie umgekehrt sind, Buße getan haben über ihre Sünde. Aber so müssen wir also unterscheiden zwischen leiblichen Geschwistern und geistlichen. Und wer sind eigentlich unsere geistlichen Geschwister? Es gibt eine ganz klare Stelle dazu, natürlich mehrere, aber vor allem eine Stelle, wo die leiblichen Halbbrüder unseres Herrn Jesus zusammen mit seiner Mutter Maria erscheinen. Es wird beschrieben in Matthäus 12. Und dann sagen die anderen zu ihm, Meister, deine Brüder und deine Mutter sind da. Und er sagt, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Die, die den Willen Gottes des Vaters tun. Das sind im eigentlichen Sinne die Brüder und Schwestern im geistlichen Sinne. Man muss genau hinhören, nicht die, die sagen, sie würden den Willen tun oder die fromme Reden führen, sondern die den Willen des Vaters tun. Und auch in der Bergpredigt liegt die Betonung immer wieder darauf, wer das Wort tut, der wird gesegnet und wird auch ein Segen sein für andere. Ich gebe es frei wieder. Nur der hat sein Haus auf festes Fundament gebaut und nicht auf losen Sand. Nur der, wer den Willen Gottes auch tut und nicht nur danach redet. Das ist immer wieder auch an uns, ja, eine Einladung. Höre das Wort, predige das Wort, aber lebe auch nach dem Wort. Und das können wir ja nur durch Gottes Gnade, indem wir ihn immer täglich um Kraft bitten. Herr, schenk, dass wir nicht streiten. Herr, schenk, dass wir dir nachfolgen in wirklicher Liebe zu den Brüdern und zu den Schwestern. Und damit ist ja immer die göttliche Liebe gemeint. Nicht irgendwie eine fleischlich verstandene Liebe natürlich, sondern die Liebe, die dem Willen Gottes entspricht. Eintracht unter Brüdern, das große Thema dieses kurzen Psalmes. Und dadurch ist dieser Psalm so unendlich wichtig, weil es immer wieder ein aktuelles Thema ist, auch unter Brüdern und Schwestern in den Gemeinden. Woran kann man Christen erkennen? Sollte man sie erkennen können, gemäß biblischer Lehre? An ihrer Liebe. Daran werden die Kinder Gottes erkannt. Das war schon in den Johannesbriefen das zentrale Thema. Und auch es wird überliefert, dass der Apostel Johannes im hohen Alter gesagt hätte, Kindlein, habt einander lieb. Ein ganz bekanntes Wort von ihm, was überliefert ist und was auch gut mit dem Evangelium und den Briefen und auch der Offenbarung übereinstimmt. Das war das, was der Herr besonders ihm auch aufs Herz gelegt hatte, wenn wir auch Johannes 17 lesen, das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Ja, Vater, du hast sie geliebt, sie sollte auch einander lieben, ich in ihnen, du in mir. Also diese Gemeinschaft der Liebe, die alles gegenseitig dann durchdringt. Und wir sehen aber auch schon, die geistliche Gemeinschaft kann nur bestehen bleiben, wenn Brüder und Schwestern eins sind in der Agape, in der göttlich gewirkten Liebe, die bereit ist, sich für den Bruder und die Schwester hinzugeben, ganz einzusetzen, Opfer zu bringen, dem anderen zu dienen, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und nur wenn Jesus in der Mitte steht, kann auch geistliche Gemeinschaft, ja, ich muss mal sagen, funktionieren. Wenn nämlich wir Menschen zusammenkommen, so wie wir sind, mit allen unseren Ecken und Kanten, auch mit unserem sündhaften Wesen, das immer noch in uns wohnt, das uns täglich anficht, auch wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind, wenn wir zusammenkommen, dann wird es trotzdem immer wieder Unterschiede geben. Der eine, der hat diese Vorstellung, der andere jene, der andere hat vielleicht das Gesicht, der andere jenes. Es gibt immer wieder so Sympathie, Antipathie, auch noch zwischen Christen. Und da kann nur Einheit entstehen, indem der Herr Jesus dazwischen tritt und das, was sündig ist, hinwegtut und die Sünde des eigenen und aber auch des anderen bedeckt und wirkliche Gemeinschaft in seiner Liebe schenkt, indem er, ja, die Sünde wegnimmt. Es gibt nur wahre Einheit, auch zwischen Geschwistern, geistlichen Geschwistern, indem der Herr Jesus diese Einheit ermöglicht. Und das hat er ermöglicht durch sein Opfer am Kreuz, wo er für deine und meine Sünde gestorben ist. Nur wenn wir gemeinsam, jeder für sich dieses Opfer angenommen haben und beten, Herr, lass mich auch die Brüder lieben, nur dann wird es auch funktionieren, um dieses technische Wort zu gebrauchen, das ich an sich gar nicht mag, aber er versteht, was ich damit sagen will. Eins in der Liebe, aber nicht nur in der Liebe, sondern die göttliche Liebe hat immer eine wichtige Ergänzung, die nicht fehlen darf, wenn sie echt sein soll. Und das ist die Wahrheit. Liebe und Wahrheit sind in der Bibel untrennbar, allein schon im Wesen Gottes. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4. Und Jesus spricht, ich bin die Wahrheit. Also schon im Wesen Gottes lassen sich Liebe und Wahrheit gar nicht trennen. Und deshalb kann wirkliche Eintracht zwischen Brüdern nur entstehen, wenn die Liebe da ist, die der Herr schenkt, und auch die Wahrheit, dass man zueinander offen und ehrlich ist. Dass keine Heimlichkeiten, kein Betrug, keine Lüge regieren, sondern das Licht des Heiligen Geistes in die Herzen leuchtet und alles, was finster ist, wegnimmt. Es ist keine Finsternis da, wo Gott ist. 1. Johannes 1. Die Finsternis kann da nicht bestehen, sondern da wird alles ans Licht gebracht. Natürlich auch in der Seelsorge sollte es so sein, dass im Einzelgespräch Dinge bereinigt werden. Es muss nicht alles, es darf auch nicht alles in das helle Licht der Gemeinde gezerrt werden. Nur da, wo es die Gemeinde betrifft, damit wieder Vertrauen wachsen kann. Nicht jede Sünde gehört vor die Gemeinde. Es gibt manchmal so Richtungen, die breiten dann ihre persönlichsten und belastendsten und schrecklichsten Sünden vor allem aus, dass noch andere belastet werden. Das sollte nicht sein. Sondern vieles gehört dann in die Einzelseelsorge, im stillen Kämmerlein oder bei einem Bruder, der so unter dem Kreuz steht, dass er es auch hören kann und an den Herrn abgeben kann. Nicht jeder ist geeignet als Beichthörer. Und das geht nur bei solchen Brüdern, die wirklich unter dem Kreuz des Herrn stehen und die Dinge auch unter dem Kreuz lassen und nicht ausbreiten. Eins der schlimmsten ist ja, wenn Beichtgeheimnisse gebrochen werden. Da wird Vertrauen endlos dann zerstört. Liebe und Wahrheit gehören untrennbar zusammen. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Warum ist das so wichtig? Weil auch im Himmel ja auch unterschiedliche Menschen zusammen sind. Es gibt da nicht mehr die Geschlechter, aber da werden wir sein wie die Engel mit einem neuen herrlichen Auferstehungsleib. Aber doch so, dass dann die Einheit im Herrn da ist, die Einheit untereinander. Da werden dann alle Befleckungen hinweggenommen sein. Da wird es auch keinen Streit mehr geben, Gott sei Dank. In der himmlischen Herrlichkeit wird Sünde weggetan sein. Und so ist auch, wenn hier Eintracht zwischen Brüdern ist, schon in der Gemeinde, auf der Erde. Es ist ja hier ein Wallfahrtslied, das im Tempel gesungen wurde in Israel. Aber es gilt natürlich genauso auch für den Neuen Bund, wird bestätigt durch viele Stellen im Neuen Testament, diese Eintracht zwischen Brüdern, die erstrebenswert ist. Dann ist es ein Vorgeschmack des Himmels und das kann schon vorgeschattet werden in der Gemeinde, wo wirkliche herzliche Liebe da ist, wo man einander dient, einander Handreichungen tut, wo jeder seine Gaben einbringt, gemäß 1. Korinther 12, zum gemeinsamen Nutzen, nicht zum Eigennutz. So ist auch zu verstehen, wenn es heißt, wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst, wer aber weissagt, der erbaut die Gemeinde. Dieses Selbsterbauen ist hier negativ verstanden in 1. Korinther 14. Nein, es geht alles darum, einander zu dienen. Ich habe ja gerade den 1. Korintherbrief mit Gottes Hilfe auslegen dürfen, habe ich das ausführlich dargestellt. Also Gaben sind immer Dienstgaben zum gemeinsamen Nutzen der Gemeinde. Das ist auch ein ganz wesentliches Kennzeichen brüderlicher Liebe, dass wir uns gegenseitig fördern dürfen im Glaubensleben, in den Gemeinden, dass jeder seine Gaben, die der Herr ihm individuell geschenkt hat, einbringt. Die Frucht des Geistes sollte jeder Christ haben. Kann auch jeder Christ haben, wenn er es vom Herrn erbittet. Nach Galater 5, 22, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung oder Keuschheit, während die Gaben des Geistes individuell verschieden verteilt sind und deshalb zum gemeinsamen Nutzen zusammengebracht werden dürfen. Ein Vorgeschmack des Himmels, wenn Brüder und natürlich auch Schwestern in der Gemeinde zusammenleben in Eintracht. Hier sind wir leider noch behaftet mit mancherlei Sünden, Missverständnisse, die zwischen Menschen entstehen können, Rechthaberei, dass der eine sagt, ich habe Recht und du hast Unrecht, auch wenn es nicht immer so ist, kann ja mal sein, dass es stimmt, aber man muss es auch nicht immer heraushängen, dass ich immer alles besser weiß und der andere gar nichts, ja, das glaubt einem dann sowieso keiner und kann auch nicht stimmen. Man sollte auch hier sich in Demut einander unterordnen, die verschiedenen Menschen in der Gemeinde. Und Lieblosigkeit und Unversöhnlichkeit, das ist das Schlimmste, weil das der Tod jeder wirklichen Gemeinschaft ist. Lieblos miteinander zu sein und nicht bereit zu sein, sich zu versöhnen. Natürlich keine billige Versöhnung. Es gehört schon dazu, dass auch Schuld bekannt wird einander und dass jeder dem anderen auch sagt, es tut mir leid, vergib mir. Dass aber auch Schuldbewusstsein da ist. Ja? Nicht einfach billige Gnade, Schwamm drüber, da bleibt alles unter dem Teppich und bewegt sich noch und kommt irgendwann wieder hoch, sondern es sollte wirklich ausgeräumt sein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja? Also nicht einfach Dinge unter den Teppich kehren, sondern wirklich bereinigen im Angesicht Gottes. Manchmal kann es sein, dass noch ein Seelsorger dazukommen kann, wenn irgendwelche Konflikte da sein sollten, und dass das dann ausgeräumt wird im Angesicht Gottes. Nur dann kann Versöhnung geschehen, nur dann kann Erneuerung geschehen, nur dann kann auch Evangelisation Frucht bringen. Ein Evangelist hat erzählt, dass er in einer Gemeinde war, es war eine Evangelisation angesagt, und ja, erster Abend hat sich keiner bekehrt, am zweiten Abend hat sich keiner bekehrt, am dritten auch noch nicht, und sie hatten immer wieder Gebetsgemeinschaft, bis dann plötzlich deutlich wurde, das sind Dinge zwischen den Geschwistern in der Gemeinde, die da mitarbeiten, die nicht bereinigt sind. Alte Verbitterungen übereinander und Streit im Herzen, sogar Hass, auch zwischen verantwortlichen Brüdern. Und ja, dann wurde gebetet, Herr, zeig uns doch, was da blockiert, was die Erweckung verhindert bei dieser Evangelisation. Hat irgendwas gebremst, hat man so richtig gemerkt. Und dann haben sie so gebetet und dann haben sie lange gebetet und dann sind plötzlich zwei rausgegangen aus dieser Gebetsversammlung. Und gedacht, wo sind die denn jetzt? Und kamen nach einer halben Stunde wieder unter Tränen. Und dann gingen die nächsten zwei raus. Und ja, was war geschehen? Sie hatten gemerkt, ja, das betrifft uns. Wir müssen miteinander alte, schlimme Dinge bereinigen, einander vergeben, dass wir uns wieder in die Augen sehen können. Und es kam dann wirklich zu einem Aufbruch. Schuld wurde ausgeräumt untereinander. Und dann konnte der Geist Gottes wirken. Dann kamen Menschen zum Glauben am nächsten Abend. Einer, dann immer mehr. Indem diese Blockade, die innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Mitarbeiterschaft selber vorhanden war, plötzlich aufgebrochen worden war und weg war. Ja, ist ganz wichtig. Wir können gar nicht nach außen gehen, auf die Straße oder Evangelisation veranstalten, wenn nicht Dinge zwischen uns geklärt sind. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt euch nicht alle so gut, aber ich denke, es gibt in jeder Gemeinde Dinge, die vielleicht nicht in Ordnung sind, die bereinigt werden müssten und wo man sich aussprechen sollte im Angesicht Gottes. Vielleicht können auch Brüder helfen, aber dass man es wirklich bereinigt. Dann werden Blockaden aufgelöst. Es kann ein neuer Aufbruch geschehen und wirkliche Erweckung auch nach außen dann zum Segen für andere Menschen kann es dann werden. Ist dein Glaube echt, dann versöhne dich, dann ist es nicht unmöglich, dann kann der Heilige Geist in dir wirken. Und wenn auch im anderen der Geist Gottes wohnt, wenn er auch ein gerettetes und wiedergeborenes Kind Gottes ist, dann kann auch Versöhnung geschehen zwischen verschiedenen Menschen. Und wenn du noch nicht wirklich wiedergeboren bist, dann nimm doch dieses Geschenk des Heilandes an. Der Herr Jesus Christus möchte auch dich retten. Jedem gilt die Einladung. Denn ohne zu Jesus zu kommen, werden wir kein ewiges Leben bekommen, wird kein Segen auf uns herabfließen, in der Weise, wie es hier im Psalm 133 beschrieben ist. Ich möchte das noch mit uns etwas betrachten. Es ist ja nicht nur der erste Vers, sondern es sind noch zwei weitere Verse, die auch nicht unwichtig sind, die eine tiefe geistliche Bedeutung auch für uns als Christen im neuen Bund besitzen. Da steht in Psalm 2, also es geht darum, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, dann wird Folgendes geschehen oder dann wird es so sein, wie das, was hier beschrieben steht. Es werden zwei Bilder oder Beispiele, nicht nur Bilder, sondern wirklich aus der Geschichte Israels genommene Begebenheiten und auch Einrichtungen aus dem Alten Bund als Beispiel hier erzählt. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Ja, so ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. So köstlich. Was bedeutet das? Wir müssen die Stelle einmal aufschlagen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 29 und 30, wird das beschrieben. Da geht es um die Einsetzung der Priester im Alten Bund. Und da lesen wir in 2. Mose 29, Vers 7. Und du sollst das Salböl nehmen und auf sein Haupt gießen und ihn salben. Die Salbung des Priesters. Und in Kapitel 30 wird es ausführlicher noch erklärt. Kapitel 2. Mose 30, ab Vers 22. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm du dir auserlesene Spezerei, 500 Schekel feinste Myrrhe und halb so viel wohlriechenden Zimt, 250 Schekel, und wohlriechenden Kalmus, auch 250. Dazu 500 Schekel Kassia nach dem Schekel des Heiligtums und ein Hin Olivenöl. Und mache daraus ein heiliges Salböl, eine Mischung von Gewürzsalbe nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt. Ein heiliges Salböl soll es sein. Und du sollst damit die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses salben, sowie den Tisch mit allen seinen Geräten und den Leuchter mit seinen Geräten und den Räucheraltar und den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell. Und du sollst sie heiligen, damit sie hochheilig seien. Alles, was damit in Berührung kommt, wird heilig sein. Und jetzt kommt die Salbung Aarons, das, was im Psalm 133 uns wieder begegnet. Auch Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und du sollst zu den Kindern Israels sagen: Das soll mir ein heiliges Salböl sein für alle eure künftigen Geschlechter. Es soll nicht auf das Fleisch irgendeines Menschen gegossen werden. Ihr sollt auch in der gleichen Zusammensetzung keines machen. Es ist heilig, darum soll es euch heilig sein. Wer etwas derartiges zusammenmischt oder einem Fremden davon gibt, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Haben wir es gehört? Ja. Heilig, ein heiliges Öl. Und so wunderbar, so etwas Heiliges ist es, wenn Brüder in Eintracht zusammenwohnen. Und etwas Unheiliges ist, wenn keine Eintracht besteht. Es ist darüber hinaus auch ein messianisches Zeichen. Denn Maschiach, Christos, steht das Wort Chrisam drin, das ist auch das Öl, das heilige Salböl. Das heißt, es ist die messianische Salbung für das Reich Gottes. Zunächst einmal für das tausendjährige Friedensreich, das kommen wird nach der Schlacht von Harmagedon, und dann auch für die ewige Herrschaft des dreieinigen Gottes. Der Messias, er ist gesalbt als der Heilskönig. Jesus Christus ist der Gesalbte, der der einzige Weg zum Vater ist und der sein Reich aufrichten wird. Und ich habe ja schon gesagt, wir können nur in dieses Reich kommen, wenn wir zu Jesus gehören, in Eintracht mit ihm leben. Und er ist ja auch unser Bruder geworden, heißt es einmal an einer Stelle. Es heißt im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 17, er musste in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er uns erlösen konnte, außer bezüglich der Sünde. Er hat keine Sünde getan. Ja, er hat uns sogar Freunde genannt, wird im Johannesevangelium geschrieben. So weit hat sich Gott zu uns herabgeneigt, aus Liebe zu uns, damit wir seine Brüder sind und auch Brüder und Schwestern untereinander sein dürfen. Nur in Eintracht bringen wir Frucht. Und wenn dieses Salböl vom Haupte Aarons herabfließt, wie es heißt, in den Bart, und dann herabfließt weiter bis zum Saum seiner Kleider, dann ist es sicherlich so geschehen, wenn er gesalbt wurde, historisch. Aber es ist auch zusätzlich auf einer höheren Stufe ein Bild, wie sich der Frieden und der Segen Gottes ausbreiten. Vom Haupt herab über den Bart, über die Kleider Aarons. Das heißt, ja, wenn Frieden ist in der Gemeinde, wird sie ein Licht sein. Und der Friede, den sie verkündigt und hoffentlich auch lebt, der wird sich dann auch ausbreiten in ihre Umgebung. Und die Menschen werden sehen: Oh, da ist etwas Besonderes, da ist brüderliche Liebe, da ist auch Wahrheit aufgrund des Wortes Gottes, wird hier gelebt und gelehrt, ein Vorgeschmack des Himmels. Dann breitet sich dieses Salböl aus, auch durch den Ort, durch die Landschaft, durch die Gegend, und Menschen werden zum Glauben kommen, werden fragend werden: Was ist da los? Da wirkt der Herr. Und dann ein weiteres Bild, ein Vergleich in Vers 3. Das ist auch ganz ähnlich zu verstehen im Sinn dieser Ausbreitung des Segens. Wenn hier steht, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Israel ist ja interessant aufgebaut. Da gibt es ganz hoch das Hermongebirge. Und da entspringt ja auch der Jordanfluss, der durch das ganze Land zieht, im See Genezareth, dann sich staut. Und das ist ja die Süßwasserquelle, die Lebensader sozusagen Israels, irdisch gesehen. Und dann fließt es aber weiter bis ins Tote Meer. Das hat auch manche bildliche Bedeutung, aber es ist auch ganz topografisch, geografisch so vorhanden. Und vom Hermon entspringt praktisch das Leben, indem dort die Schmelzwasser sich sammeln im Jordan und dann in den See Genezareth fließen, voller Fische, voller Leben. Aber auch schon der Tau kommt hier so vom Gebirge herab durch diese Gegend und befruchtet das Land. Und so ist auch die brüderliche Liebe und Eintracht. Es ist wie ein Lebenstau, der alles befruchtet, auch die Umgebung und hineinwirkt in das Land. Ich möchte noch kurz etwas sagen zum Unterschied zwischen wahrer und falscher Einheit. Das müssen wir auch beachten. Es gibt eine wirklich geistgewirkte, echte Einheit. Die Bibel spricht auch von der pneumatischen Einheit, Pneuma, der Geist, Geist Gottes. Und diese unterscheidet sich von einer selbstgemachten, menschlichen, seelischen Einheit, die durch psychologischen Gruppendruck, vielleicht sogar durch Gruppendynamik und ähnliche Dinge erzeugt wird. Das darf man nicht verwechseln. Natürlich, die geistliche Einheit, die der Herr durch seinen Geist wirkt, sie hat auch Auswirkungen in unser Seelenleben hinein und auch auf unseren Leib, sodass auch der Leib in Bewegung gesetzt wird, dem Bruder, der Schwester zu dienen, zu helfen. Ganz konkret, was wäre das für eine Liebe, wenn wir nur stumm dasitzen und meditieren würden und überhaupt uns nicht bewegen, so wie es vielleicht übertrieben jetzt gesagt, manche buddhistischen Mönche praktizieren, möglichst das Leben ausschalten, möglichst sich in sich selber versenken, möglichst wenig mit der Außenwelt zu tun haben, sich ins Kloster zurückziehen. Was ist das für eine Liebe? Ja, seine Eigenliebe letztendlich. Ich spitze jetzt mal zu. Und leider wurde es auch in manchen sich christlich nennenden Kirchen so übernommen, diese klösterliche Rückzugsmentalität. Obwohl sie natürlich auch ihre Arbeit tun in manchen Gebieten. Aber ja, die Liebe und soll aktiv sein, auch die Einheit. Aber geistliche Einheit und seelische Einheit möchte ich mal kurz gegenüberstellen. Die geistliche Einheit beruht darauf, dass Jesus Christus allein sie in uns wirkt. Die kann nur zwischen Christen stattfinden. Die seelische Einheit, die wird psychologisch erzeugt, durch gewisse Stimmungen, durch psychologischen Druck, durch suggestive Techniken, wo Menschen zu einer homogenen Masse zusammengeschmolzen werden sollen. Leider wird es auch manchmal als christlich ausgegeben, wenn Leute manipuliert werden durch dauernde Wiederholungen von Appellen, von Rhythmen, von Mantra-ähnlichen Wortfetzen. Aber das ist nicht die Einheit, die der Heilige Geist wirkt, sondern es ist eine Einheit, die im Fleischlichen mündet. Und deshalb gibt es auch in solchen, sich christlich nennenden Kreisen, da noch viel Fleischliches, bis hin zu Ehebruch und anderen Dingen. Die Einheit, die der Geist Gottes wirkt, die ist wirklich geistlich. Und da werden Dinge hinweggetan, die nicht gut sind, die Sünde sind. Die wahre Einheit beruht auf der Bibel allein, dem Wort Gottes, in seiner heilsgeschichtlichen Entfaltung. Und die falsche Einheit, ja, sie vermischt alle möglichen Lehren. Da kommen wir dann zu solchen Irrlehren wie mystischer Versenkung, wie es jetzt im Jahr der Stille leider auch propagiert wurde, oder anderen Dingen, die nicht vom Geist Gottes gewirkt sind, sondern von dämonischen Mächten. Ich könnte noch weiteres nennen, aber das soll genügen. Vielleicht nur noch eines: Die wahre Einheit ist nur die Einheit der wirklich wiedergeborenen Jünger und Jüngerinnen des Herrn Jesus. Während die falsche Einheit die Organisation ist, die in der Ökumene des Antichristen mündet, wo Kirchen zusammen gepresst werden mit völlig unterschiedlichen Lehren. Es kann aber nur eine Lehre stimmen. Ja. Aber natürlich wollen wir in Demut bei nicht heilsentscheidenden Fragen auch andere Ansichten stehen lassen, das ist ganz klar. Aber in zentralen Dingen können wir nicht lehren, dass Licht und Finsternis gleich wahr sind und dass Christus und Belial alles das Gleiche sein. Ja, da würde man Wahrheit und Lüge vermischen. Also die wahre Einheit orientiert sich allein am Wort Gottes. Und deshalb sind auch nur das wirklich Brüder, die an der wahren Einheit festhalten und nicht Vermischungen mit heidnischen Religionen, Ideologien und Sekten vornehmen. Abschließend noch einige Bibelstellen, wo es um Brüder, um die Brüder geht. In 3. Mose 19, Vers 17 lesen wir bereits im Alten Testament: Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Es ist am Grund unmöglich, wenn man jemanden Bruder nennt und ihn zugleich hasst. Das geht gar nicht. Dann ist es im Moment nicht mehr mein Bruder oder ich bin nicht mehr sein Bruder. Dann bin ich nur noch ein Heuchler. Ich sollte schnell bitten, dass Gott diese sündige Haltung des Hasses bei mir ausräumt. Und dazu gehört auch Mut, auf den anderen Menschen, der in dem Moment für mich gar nicht mehr Bruder ist, wenn ich ihn hasse, auf ihn zugehe und sage: Du, da steht was zwischen uns. Ich bin bitter über dich, ich hasse dich sogar. Lass uns doch mal darüber reden, das ausräumen. Wenn der andere auch ein geistlich gesinnter Mensch ist, dann wird er offen sein dafür. Wenn er aber ein fleischlicher Mensch ist, dann wird es schwierig. Ja. Dann bleibt aber auch die Schuld bei ihm. Das heißt, es steht im Römerbrief einmal: Soweit es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Zuallererst aber mit des Glaubensgenossen, steht an anderer Stelle. Nun, das heißt, wir sollten den ersten Schritt tun. Du und ich, wir sollten die ersten Schritte tun. Es nicht dem anderen überlassen, auf den anderen warten. Wenn aber der andere nicht bußbereit, nicht versöhnungsbereit ist, können wir letztendlich nichts tun, können dann allerdings noch für ihn beten. Das ist auch etwas und sogar was ganz Entscheidendes. Gott kann auch dann sein Herz verändern. Aber bete zuerst auch für dein Herz, dass es wieder weich wird und versöhnungsbereit. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. 3. Mose 19, Vers 17. Der Herr Jesus hat das aufgegriffen und noch verschärft in Matthäus 5, Vers 22 in der Bergpredigt. Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Allein schon der Zorn ist auch schon eine Art von Tötung im Herzen. Es gibt natürlich auch den heiligen Zorn Gottes, aber wenn wir Menschen zürnen, ist es sehr, sehr oft und in aller Regel kein heiliger Zorn, sondern ein fleischlicher. Und das ist zerstörerisch, das ist Sünde. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken aber in deinem eigenen Auge siehst du nicht? Spricht unser Herr Jesus in Matthäus 7, Vers 3. Das ist ja oft so. Für uns selber sind wir betriebsblind für unsere Schuld und Sünde, aber die Sünde des anderen, die wird vergrößert bis ins Unendliche. So kann aber keine Versöhnung geschehen. Da wollen wir, wenn sowas ist, in unserem Herzen Gott bitten: Herr, schenk mir Selbsterkenntnis, bevor ich den anderen vielleicht besser erkenne, als er sich erkennt. Den anderen meinen wir immer besser zu kennen und uns selber kennen wir gar nicht oder verdrängen unsere eigene Schuld. Deshalb wollen wir auch um Selbsterkenntnis bitten, dass Gott uns wie mit Röntgenaugen durchleuchtet und zeigt, was im Herzen ist. Und dann können wir es ihm bringen und ausräumen lassen durch seine Gnade. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders? Den Balken aber in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Und dann eine wichtige Stelle, wenn Sünde zwischen Brüdern geschehen ist. Und wenn ich Brüder sage, meine ich natürlich immer auch Schwestern. Das sieht das Wort Gottes ja auch so. Aber es gebraucht hier in der Regel die männliche Form an etlichen Stellen, aber auch die weibliche. Aber das ist ganz klar, dass das inklusiv ist. Also Matthäus 18, da steht ja die wichtige Gemeinderegel: Wenn Sünde geschehen ist zwischen Brüdern und Schwestern. Matthäus 18, ab Vers 15. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Das heißt, du sollst es nicht gleich in die Öffentlichkeit zerren. Nicht gleich der Gemeinde sagen: Guck mal, was der da macht. Ja? Das heißt, wenn er an dir gesündigt hat, dann geh erstmal hin, versuch's unter vier Augen zu bereinigen. Ganz wichtig. Weil sonst werd ich schuldig, wenn ich es vor allem ausbreite, in Form der Verleumdung. Selbst wenn es stimmen sollte. Aber wir müssen nicht die Sünde des anderen vor alle zerren, wenn es zunächst mal nur mich betrifft. Wenn es natürlich die Gemeinde betrifft, ist was anderes. Aber es ist ja oft erstmal was Persönliches. Das ist die erste Stufe. Und dann die Folge: Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wunderbar, wenn dann Umkehr geschieht, wenn man sich umarmen kann und sagt, schön, dass Jesus uns geholfen hat, dass wir wieder die Dinge in Ordnung bringen konnten. Dann aber, wenn es leider nicht so gut ausgeht, dann kommt die nächste Stufe. Vers 16, hört er aber nicht, so nimm doch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Ja, das ist auch eine Regel, noch nicht die ganze Gemeinde. Dann zwei oder drei Zeugen, die schweigen können, die aber auch geistliche Vollmacht haben. Sollten in der Regel dann Älteste sein, die auch verantwortlich sind. Die Ältesten haben ja auch die Aufgabe, die Gemeinde vor Sünde zu verschonen. Auch vor Verleumdung, vor Gerede, vor Dingen, die ungut sind. Und deshalb sollten diese Zeugen dann mitgehen. Auch damit sie eventuell Dinge bezeugen können, die nachher bestritten werden. Das kann dann auch notwendig sein im schlimmsten Fall. Wenn dann Umkehr geschieht, ist es gut. Aber wenn nicht, dann erst tritt Vers 17 ein. Matthäus 18, Vers 17. Hört er aber auf diese nicht, dann sage es der Gemeinde. Und zwar um die Gemeinde zu schützen vor Sünde, die um sich frisst wie ein Sauerteig oder wie ein Krebsgeschwür, heißt es mal. Und dann ist die Gemeinde aufgerufen zu handeln. Erstmal auch nochmal zu ermahnen, das sind drei Stufen der Ermahnung. Also so viele Chancen bekommt, sage ich mal, der einen bösen Sauerteig hineinbringt. In drei Stufen. So gut ist Gott, dass er diese Stufen uns hier sagt, in seinem Sohn Jesus Christus. Und dann ist es gut, wenn er auf die Gemeinde hört. Wenn aber nicht, dann tritt ein, was in Vers 17b steht. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann erst, sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Das heißt, dann muss er ausgeschlossen werden. So draußen, wo die Welt ist, ist er nicht mehr ein Bruder, sondern ein Heide. Und die Zöllner waren damals die negativ angesehene Klasse, die Leute betrogen hatten sehr oft. Es gibt aber auch Zöllner in der Bibel, wir wissen von Zachäus, die umgekehrt sind, die Buße getan haben. Und auch Levi oder Matthäus war auch ein Zöllner, der dann sogar zum Evangelisten wurde. Also es gibt auch für Zöllner und so auch für Sünder immer noch die Möglichkeit zur Umkehr, und auch ein Ausschluss soll dazu dienen, dass der Mensch in sich geht, Buße tut. Sein Fleisch wird praktisch Satan übergeben, bildlich gesprochen 1. Korinther 5, damit sein Geist gerettet werde für den Herrn. Das ist der Zweck der Gemeindezucht, und nicht ohne Grund geht Matthäus 18, Vers 15 folgende das Gleichnis vom verlorenen Schaf voraus, dass man diesem einen verlorenen Schaf nachgeht, damit es wieder gefunden wird. Und so ist auch der ausgeschlossen werden müsste. Ja, es ist wie das verlorene Schaf, um das wir werben, um das wir auch Tränen vergießen, dass er wieder zurückkommt, dieser Sünder. Allerdings nur, wenn er von seiner Sünde lässt und Buße tut. Natürlich, wir alle sind Sünder. Das muss ich auch noch sagen. Wir dürfen uns nicht über den anderen erheben. Aber es gibt auch eine Art von Sünde, wo Menschen keine Buße darüber mehr tun wollen, die sie dann offensiv in die Gemeinde hineintragen. Das ist der Unterschied, das ist der Punkt. Ja, versteht's richtig? Sonst müssten wir alle die Gemeinde verlassen, weil keiner von uns perfekt ist. Aber wenn jemand offensiv seinen falschen Lebensstil, seine falschen Lehren, seine sektiererischen Verführungen in Gemeinden hineinträgt, dann ist es eine Gefahr für die Schäflein, die dann verführt zu werden drohen. Und um diese zu schützen, ist eventuell im schlimmsten Fall dieses Mittel des Ausschlusses notwendig. Und dann im gleichen Kapitel, Vers 21, ich bin fast am Ende, aber doch ist noch wichtig zu sehen, da kommt ja dann diese Frage, auch im Zusammenhang alles hier. Da trat Petrus zu ihm, zu Jesus, und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Petrus weiß wohl schon, dass das eine göttliche, vollkommene Zahl ist, die sieben. Aber der Herr Jesus antwortete und sagt ihm: Ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal siebenmal. Wie viel ist das? 490 mal. Wir sehen, das ist also eine Zahl der Vollkommenheit. Es soll sagen, vollkommen vergeben, nichts zurückhalten, keine bittere Wurzel mehr behalten, sondern Dinge wirklich bereinigen. Wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Ich muss auch noch darauf hinweisen, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 11, Vers 26 schreibt. Das ist eine wirklich schockierende Stelle, wenn man das liest, weil diese Steigerung sehr überraschend ist hier. Der Apostel Paulus beschreibt hier seine Leiden, die er um des Herrn willen auf sich genommen hat. Und dann schreibt er in 2. Korinther 11, Vers 26. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer. Alles ganz schlimm. Und jetzt kommt noch eine letzte Steigerung. Wisst ihr, was das ist? In Gefahren unter falschen Brüdern. Ja, gibt's denn das auch? Falsche Brüder. Weiß nicht, vielleicht können manche von euch auch ein Lied davon singen. Ich kann es leider, was ich schon alles erleben musste in meinem Glaubensleben. Wo man mit Menschen zusammengestanden ist, zusammengearbeitet hat vielleicht sogar. Und nachher sind es die ärgsten Feinde. Vor allem einen in den Rücken, verleumden einen. Es ist sehr, sehr schmerzlich. Sicherlich, ich habe auch in manchen Dingen versagt, möchte mich nicht besser machen. Aber wir müssen uns wirklich prüfen, auch unsere Zunge in Zucht halten durch den Herrn, dass wir nicht Dinge weitertragen, die nicht stimmen. Und selbst wenn sie stimmen und negativ sind, müssen wir uns immer fragen, ist es gut, ist es notwendig, ist es hilfreich? Ja, lieber schweigen und beten auch für den Sünder. Und auch wir brauchen immer wieder Fürbitte, dass wir nicht anderen schaden, sodass sie vielleicht nicht mehr zur Umkehr finden, dass sie so enttäuscht sind über Christen, durch diese Verleumdungsaktion in frommen Kreisen, dass sie sagen, davon will ich nichts mehr wissen. Ja, das ist ja schlimm, wenn Menschen dann sagen, bei den Frommen geht es am schlimmsten zu. Da wird am meisten schlecht geredet über andere. Das ist eine große Not. Ja, das wissen wir ja alle heutzutage. Wo man hinkommt, hört man solche Dinge. Ich sage dann oft, muss das jetzt alles sein? Ich will es gar nicht wissen. Tut doch Buße darüber. Versöhnt euch, räumt es aus. Schweigt auch darüber. Nicht unter den Teppich, aber bereinigt es durch den Herrn. Habt die Brüder lieb, ermahnt uns der Herr durch den Apostel Petrus in 1. Petrus 2, Vers 17. Und natürlich ganz ausführlich, und das, damit schließe ich jetzt auch dann wirklich, im 1. Johannesbrief. Wer den Brief liest, der kann seinen Bruder, der darf seinen Bruder nicht mehr hassen. Ja? Weil da wird ganz klar gesagt, im 1. Johannesbrief, in Kapitel 3 und Kapitel 4, ich lese mal das Kapitel 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du ja so dich erniedrigt hast, dass du auf die Erde kamst und sogar den Brüdern gleich, außer in der Sünde. Aber Herr, wie viel Sünde ist auch noch zwischen uns Brüdern und uns Schwestern? Könnte ich nur bitten, erbarme dich, reinige uns, erneuere uns durch deinen Heiligen Geist. Schenk Gnade, dass Eintracht ist in Liebe und Wahrheit, auch zwischen uns. Hilf du uns, du siehst jedes einzelne Herz, Herr. Und danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen und dass du uns lieb hast. Amen.